Ich glaube, jeder, der spirituelles Leben praktiziert oder der sich dafür interessiert, kennt diese manchmal etwas verwirrende Erfahrung. Das ist, dass man sich an manchen Tagen sehr inspiriert fühlt. Man merkt richtig, wie man Zuspruch aus der spirituellen Energie bekommt und sehr stark und ohne jegliche Zweifel durch sein Leben hindurchgeht. Und es scheint sehr oft, als würde man praktisch auf eine Woge gekommen sein, eine Woge aus spiritueller Energie, die einen trägt. Also man braucht gar nichts zu machen, um seine Ziele zu erreichen. Es scheint so, dass eine Woge einen dahin trägt, eine Woge, wo man plötzlich merkt, man trifft die richtigen Leute, man sagt die richtigen Dinge, alles scheint arrangiert zu sein. Man wandert praktisch in eine bereits für einen vorgesehene Atmosphäre hinein und schaut sich die an wie ein staunender Museumsbesucher. Also man braucht wirklich nicht die Bemühung, diese entsetzliche Bemühung aufzubringen. Aber anderes Mal geht es einem spirituellen Leben, dass man irgendwie so melancholisch ist oder so, sagen wir mal so, gedrückter Stimmung und selbst mit allergrößten Bemühungen fast immer nur seine eigene Pechsträhne abholt. Und man fragt sich dann natürlich sehr oft, was ist der Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen oder unterschiedlichen Erfahrungen im spirituellen Leben. Auch scheint es im spirituellen Leben so zu sein, dass es nicht immer so ist, dass man, sagen wir mal, einfach nur so eine steile Kurve nach oben macht. Also wisst ihr, so, man fängt Punkt A an und dann geht es so zu Punkt B so langsam hoch, sondern es scheint mir so, dass wir uns wie in einer Spirale fortbewegen. Eine Spirale kommt ja eigentlich immer wieder an den gleichen Punkt an. Nur hat man sich mit diesem Punkt auf tieferen Ebenen auseinanderzusetzen. Also ich möchte mal so sagen, am Anfang des spirituellen Lebens muss man vielleicht lernen, dass es darum geht, dass man nicht alles kontrollieren und beeinflussen kann. Und man kriegt so manche Lektion, peng, du bist nicht der Kontrollierende, du überschaust nicht alles. Und dann scheint es mal ganz gut zu gehen, und man macht Fortschritt und plötzlich, zack, ist man wieder da. Nur auf einer tieferen Ebene, nämlich auf der Ebene, wo man sich fragen muss, kann ich wirklich akzeptieren, dass Krishna und nicht ich der höchste Kontrollierende ist? Und dann, also es geht immer um den gleichen Punkt, nur auf unterschiedlichen Ebenen. So gibt es verschiedene Erfahrungen im spirituellen Leben, die also, sagen wir mal, die einer tieferen Erläuterung bedürfen. Etwas, wo man tiefer schauen muss, um es zu verstehen. So in den Heiligen Schriften, im Shikshamrita, Chaitanya Shikshamrita heißt es, wird das sehr schön gesagt. Es gibt im spirituellen Leben eigentlich nur zwei Stufen. Entweder man dreht seine Aufmerksamkeit auf Krishna hin, man schaut in Richtung Krishna, man fixiert sich auf Krishna, man versucht die Gegenwart Krishnas zu spüren, oder wie es auch oft vorkommt, auch im spirituellen Leben, man vergisst irgendwie Krishna und stellt sich selbst mehr in den Mittelpunkt und erlebt dann, wie man sich so ein bisschen von Krishna abwendet, jedenfalls von der direkten, dem direkten Austausch mit Krishna. In den Heiligen Schriften heißt es, dass die meisten Menschen in dieser Welt, und dazu gehören auch Leute, die sich einer spirituellen Bewegung anschließen, Krishna Bahirmukha sind. Das heißt, Menschen, die sich von Gottes Angesicht weggedreht haben die dann in die Art der Gottvergessenheit hineingehen. Diese Menschen sind so ähnlich wie, kennt ihr das so, Fireflies, wie sagt man das in Deutsch? Wie bitte? Glühwürmchen. Die Glühwürmchen. Die drehen sich von der Sonne weg und suchen einen Bereich der Dunkelheit Wahrheit auf, damit sie selber glühen können. Das müssen die haben. Die müssen, um ihre eigene Glühkraft tatsächlich zu erfahren und zu zeigen, sich abwenden und wegbewegen von Gott. Und das ist eben, was passiert. Wenn die Seele Krishna vergisst, dann geht sie eigentlich von Krishna weg in die Dunkelheit des materiellen Daseins, wo sie selber leuchten kann, ein bisschen glühen kann, einen kleinen Beitrag zur Dunkelheit der Nacht liefern kann und sich in ihrem Glühwürmchen ähnlichen Licht strahlen und vielleicht auch bewundern lassen zu können. Wenn die Seele sich von Krishna abwendet, um in der Dunkelheit zu glänzen, dann passiert meistens eine zweite Sache. Dann kommt eine andere Energie Gottes, nicht die lichtdurchtränkte Energie, sondern die Maya-Shakti und bedeckt die Seele. Man nennt das im Sanskrit Maya-Avarana. Diese Maya-Kraft, diese Illusionskraft, kann dann einsetzen, wenn sich jemand mit dem Rücken zu Krishna gedreht hat. Und dann wird diese Maya-Kraft aktiv und bedeckt die Seele mit einem Film von Illusion. Diesen Film könnt ihr alle betrachten, wenn ihr in den Spiegel morgens schaut. Dieser Film hat Haare auf dem Kopf, blitzende Augen, gut oder schlecht geputzte Zähne, ein physischer Körper und verschiedene Gedankenstrukturen, die die ewige Seele bedecken. Man sagt dazu Maya Avarana, bedeckt von der täuschenden Energie Gottes, nimmt die Seele einen physischen Körper an und bestimmte subtile Gedankenstrukturen. Und dann passiert der nächste Schritt. Dehatma Buddhi, die ewige spirituelle Seele, fängt sich an, mit einer Illusion zu identifizieren. Sie denkt nämlich, Dehatma Buddhi heißt Intelligenz, und Dehatma heißt, sie denkt, sie ist identisch mit dem physischen Körper und dem Geschehen auf der materiellen Ebene. Das ist ein Fehler. Die Seele ist immer transzendental zu dem materiellen Geschehen. Sie ist immer der Beobachtende. Aber wenn da die Identifizierung stattfindet mit dem materiellen Körper, dann nimmt sie plötzlich Leid, also Teil an Glück und Leid. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, an ein gutes Beispiel in meinem eigenen Leben, wo ich merkte, wie ich durch Identifizierung plötzlich mit der materiellen Wirklichkeit verbunden war. Es war in Berlin, in der Muskauer Straße. Ich hatte gerade einen blauen Mercedes-Benz von Georg Thomala geschenkt bekommen. Georg Thomala war ein deutscher Komiker, der inzwischen verstorben ist und ein guter Freund von mir war. Er hieß Govinda Gopal mit spirituellen Namen. Und er hatte mir eben dieses Auto geschenkt. Ich hatte noch nie so ein Auto gesehen und vielleicht gesehen, aber ich habe noch nie drin gesessen. Und ich merkte, der fuhr ja so flink und so schnell und in den Kurven und alles. Wenn man da drauf drückte, dann spritzte das Wasser und das klappte alles. Ganz anders als meine Klapperkästen, die ich vorher gefahren war. Ich kann mich erinnern, ich habe da also eine Vorlesung dann gegeben und der Wagen war da geparkt. Es war ein Viertel, wo die liebe türkische Bevölkerung auch lebte und wo es oft zu Autodiebstählen kam. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hatte, aber wir hatten, das Auto war da geparkt und ich gab da diese Vorlesung über Loslassen. Und plötzlich hörte ich den Klang von splitterndem Glas und knirschendem Blech. Und ich dachte, oh, mein brandneuer Mercedes-Benz. Und ich merkte plötzlich, wie mit dieser Identifizierung mit so einem Gefährt eine unglaubliche Melancholie mich überfiel. Also ein Leid. Ich wusste das, wenn ich hier in der Muskauer Straße parke, Dann muss ich Loslösung praktizieren. Entweder es wird gestohlen oder zertrümmert das Auto. Und es war sehr beschämend für mich. Ich habe also über die Notwendigkeit gerade so den Punkt gemacht, nur dadurch, dass wir so angehaftet sind, leiden wir. Wenn wir losgelassen wären, würden wir nicht leiden. In dem Augenblick fange ich an zu leiden, weil ich denke, das Auto ist zerstört. Und also ich muss jetzt gerade mal eine kleine Verschnaufungspause machen. Und bin dann so ganz menschlich ans Fenster gegangen, um zu sehen, ob das jetzt mein Auto erwischt hätte. Ne? Schaute, also ich da, wenn das, ich dachte schon, ich falle aus dem Fenster heraus. Ich schaue dann nach unten und sehe dann, das war das Auto des Nachbarns. In diesem Moment überfällt mich eine riesengroße Erleichterung. Und dann merkte ich plötzlich, was geschehen war mit mir. Ich habe mich tatsächlich identifiziert mit so einem Stück Blech. Ich dachte, das gehört jetzt zu mir und ich gehöre dazu und habe darunter so sehr gelitten. Und mich dann auch sehr gefreut. Also diese Leid und Freude sind unglaublich eng miteinander verbunden. Die Bhagavad Gita sagt, man muss sowohl losgelöst werden von Leid als auch von Freude, denn sie hängen unmittelbar miteinander zusammen, weil sie sich aus der Identifizierung der ewigen Seele mit der zeitweiligen Materie ergeben. Also materielle Freude ist genauso illusorisch wie materielles Leid nach dieser Betrachtungsweise. Ist beides nur ein Traum. So diese Identifizierung des ewigen Selbstes mit dem physischen Körper nennt man Dehatma Buddhi. Die Intelligenz taucht ganz ein in den Körper und damit in Konzepte von Ich und mein Eigentum und so weiter. Die anderen Dinge, die sich ergeben, wenn sich die Seele von Krishna abwandt und in die Dunkelheit des materiellen Daseins schaut, sind Karma, das heißt starke materielle Begierden, und dann auch Moksha, der Wunsch, Befreiung zu erlangen vom materiellen Dasein, indem man am liebsten einfach eins wird mit der großen Energie und aufhört, ein Individuum zu sein, was leiden kann oder glücklich sein kann. So, diese fünf Schritte, das Blicken in die Dunkelheit, das Identifizieren mit dem, also die Bedeckung durch den physischen Körper und dann die Identifizierung mit dem materiellen Leben und den Wünsche, die man entwickelt. Das sind die, sagen wir mal, die Folgeerscheinungen davon, wenn sich die Seele aus dem lichtdurchfluteten Raum des Krishna-Bewusstseins, wie wir sagen, oder Gottesbewusstseins entfernt und in die materielle Welt hineinkommt. Die heiligen Schriften sagen, dass sich in dem Augenblick, wo die Seele in der materiellen Welt agiert, so etwas wie ein heiliges Monster bildet über die Seele. Heiliges Monster ist ein interessantes Konzept. Monster ist ja was Schlechtes. Und heilig, diese Silbe, heiliges Monster, ist eigentlich nur ironisch gemeint. Es ist deswegen heilig, weil wir denken, es ist heilig. Hare Krishna. Es ist das Ego. Seht mal, wenn ein Mensch in einer fremden Atmosphäre agieren will, braucht er eine fremde Ausstattung. Zum Beispiel, wenn ihr tief tauchen wollt, braucht ihr einen Gummianzug, Taucheranzug und eine künstliche Lunge. Das heißt, so eine Sauerstoffflasche, Flaschensache. Die wiegen 15 Kilo, habe ich gehört, wenn sie voll sind. Eine künstliche Lunge. So braucht auch die Seele, wenn sie in diese materielle Welt eintaucht, eine künstliche Körper, das ist das Ego. Mit dem agieren wir in dieser materiellen Welt und identifizieren uns damit. Dieses Ego ist nicht unsere wirkliche Identität, sondern so etwas wie eine Illusion. Die Schriften geben das Beispiel von dem Mond, der sich oben in Wolkenfirma im Himmelszelt befindet und sich da aufhält in diesem himmlischen Gefilden. Wenn der Mond jedoch, es kann einen falschen Mond geben, nämlich die Spiegelung des Mondes in einem Brunnen drin. Vielleicht mögen manche Leute denken, das ist der Mond, den sie sehen in einem gespiegelten Brunnen, unten oben auf der Wasseroberfläche. So denken auch viele Leute, dieser physische Körper oder dieses materielle Dasein, diese angenommene Identität, das sind sie. Ne? Ich habe jetzt gestern habe ich zu Golfspielern gesprochen. Also wir haben als Mönche ein unglaublich interessantes Klientel von Leuten oft. Und die haben mir eine Golfregel erzählt. Wenn der Golfspieler, der hat seinen eigenen Golfball und das Schlimmste, also eines der schlimmen Sachen, die ein anderer Golfspieler machen kann, ist, dass er eine Golfkugel, seine eigene Golfkugel so schießt, dass sie die Golfkugel eines anderen Golfspielers anstößt. Das empfindet der Golfspieler wie böswillig angerempelt zu werden. Weil er hat sich inzwischen total identifiziert mit dieser Golfkugel, die also da über die Rasenfläche rollt und möglichst in ein Loch rollen soll. Das sind die Regeln des Spieles. Und der hat sich richtig die reichsten, wohlhabendsten Leute, die, wenn die da ihre Golfkugel anstoßen, die leiden, weil sie so identifiziert sind mit der Golfkugel. Und wenn jetzt ein anderer Golfspieler, der sich auch mit der Golfkugel identifiziert, da so längs gerollt kommt und sie andeppert, bang, dann empfinden sie das als eine widernatürliches Eindringen in ihre Privatsphäre. Das ist, was das Ego so ein bisschen macht. Das Ego ist also eine Projektion des Selbstes in einen Bereich, der nicht selbst ist. Genauso wie man der Golfspieler sich mit seiner Golfkugel identifizieren kann, so tut sich die ewige spirituelle Seele mit unserer Golfkugel, dem materiellen Körper, der durchs Dasein rollt, identifizieren und leidet die Ängste und Nöte des materiellen Spieles. So, die Heiligen Schriften sagen uns immer wieder, dass man unbedingt aufpassen muss, dass diese fremde Identität, mit der wir uns so identifizieren, dem Körper und dem Geist, auf keinen Fall Besitz von uns der ewigen Seele ergreift. Ich weiß doch, in meiner Jugend habe ich einen deutschen Romantiker gelesen, E.T.A. Hoffmann, der hatte erzählt von einem Menschen, der also regelmäßig durch so eine Rosenlaube, glaube ich, ging und dann sprang ihn ein Teufel an, der sprang ihn auf den Rücken und dirigierte ihn dann durchs Leben. Der erkannte sich nicht wieder. Und ich habe so damals schon gedacht, weil ich damals auch mich schon interessierte für Spiritualität, nicht für das Krishna-Bewusstsein, sondern für eine andere Tradition. So geht es uns doch als ewige Seele auch. Wir erleben plötzlich, wie eine fremde Identität auf uns springt und uns durchs Leben bringt. Zum Beispiel diese Gefühle wie Neid, Matsarya oder Karma, materielle Wünsche, oder Krodha, Zorn, starker Zorn, der uns überwältigt, oder diese Gefühle der Melancholie. Es gibt jetzt eine Webpage, melancholie.de, habe ich gelesen. Hare Krishna, ich wollte euch überraschen heute. Ramandi, du bist überrascht, dass ich hier bin. Da ist mir meine Überraschung gelungen. Hare Bol. Nicht diese, wir sollen, ich finde, ich möchte euch einmal mal vorschlagen, dass ihr durchs Leben hindurchgeht und einfach mal feststellt, wann kommt dieser andere auf euch rauf und beginnt, Besitz von euch zu ergreifen. Wenn ihr abends ins Bett geht, solltet ihr denken, ist heute mein Leben nach meinem Plan gelebt worden oder hat der andere oder die andere mich dirigiert und kontrolliert? Und wenn ihr morgens, bevor ihr in den Tag geht, möchte ich euch bitten, eine kleine Meditation zu machen. Ihr meditiert einfach, bevor ihr aus der Tür geht, ganz intensiv darüber nach, dass ihr eine ewige spirituelle Seele seid, sehr verschieden von dem physischen Körper, und dass ihr an diesem Tag, der euch gegeben ist, auf der spirituellen Ebene bleibt und euch nicht von der bedeckenden Kraft Mayas herunterziehen lässt auf die materielle Ebene. Versucht euch vorzustellen, wie ein idealer spiritueller Tag aussieht, und bewegt euch dann am Tag in dieses kleine Risiko, euren Traum zu leben. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das jeden Tag übt, könnt ihr irgendwann die andere oder den anderen abschütteln, der euch schon so lange kontrolliert, der euch schon so lange reitet, der schon so lange Besitz von euch ergriffen hat, ohne dass er irgendetwas mit euch zu tun hat. Also man macht diese Übung so, dass man wirklich am Tag, dass man sich meditativ hineinversetzt in das, was man tun möchte. Man stellt sich genau vor, ich möchte einen Tempel haben, in dem Wald, umrankt von zwei Flüssen, und ich möchte in diesem Tempel Krishna verehren, und eines Tages steht man dann in seinem Tempel. Das habe ich selber erfahren. Ich habe lange Zeit in der Stadt gelebt, in einer kleineren Stadt als Berlin. Berlin habe ich auch mal versucht zu leben, aber das war ein bisschen schwierig. Es war in Heidelberg, und wir lebten damals in der Kurfürstenanlage Nummer 5. Das war die Haupteinfallstraße, in der also jeden Morgen wie auf einer Rennbahn die arbeitswütigen Rennpferde hineinbrausten in die Stadt, und jeden Abend schossen die wieder raus. Und wir kamen irgendwann mal darauf, dass so kann man eigentlich nicht ein sehr, sagen wir mal, stilles und sattwisches Leben führen. Und so hat sich eine kleine Gruppe im Heidelberger Tempel zusammengefunden und hat sich gefragt, wie würden wir gerne Krishna verehren, und haben jeden Tag sich getroffen und darüber gesprochen, was unser Traum war. Unser Traum war, dass wir in einem Naturschutzgebiet, ganz spezifisch an zwei Flüsschen, leben würden. Da soll es Rehe geben, und die Rehe sollten langsam Zutrauen in uns finden und auf dem Rasen weiden. Und Pfau sollte es geben, und eben ein wunderschönes altes Gemäuer, wo ein Tempel für Krishna drin war. Und einfach, dass wir jeden Tag in diesen Tempel des Geistes gegangen sind, hat ausgereicht, dass wir tatsächlich eines Tages da so wohnen. Ihr könnt mich heute besuchen in dem Projekt. Es heißt Goloka Dham. Es hat sich richtig aus der Gedankenkraft heraus manifestiert. Es ist unglaublich schön, unglaublich romantisch, mit zwei kleinen Flüsschen. Letztes Jahr lebte dort ein Reh, aber wir haben dann gedacht, also das ist eigentlich unnatürlich, dass Rehe so mit Menschen zusammenleben, weil die, sagen wir mal, die haben ganz andere Tagespläne und so. Aber dann manchmal lebt ein Fuchs mit uns und so, also die sind auch. Und wir sind da, es ist richtig in der Natur, wie das der Traum war. Es macht vielleicht bei jedem nicht sofort sich das einstellen, aber eins ist klar, wenn die Seele gebraucht macht von ihrer Unabhängigkeit, kann sie den anderen oder die andere abschütteln. Diese bedingte Persönlichkeit, die Besitz von uns ergreift im materiellen Dasein und uns dann durchs materielle Dasein hindurch lenkt. Und wir können tätig werden auf der unserer eigenen spirituellen Ebene, in unserer natürlichen spirituellen Identität. Es ist einfach nur nötig, dass man... Dankeschön, du bist derjenige, der uns Sauerstoff gibt. Danke. Es ist eigentlich nur nötig, dass man anfängt mit dieser Meditation. Ich mache diese Meditation jeden Tag, also es ist eine Meditation, die ich aus der Gita gelernt habe, in drei Schritten. Morgens fange ich an, indem ich einfach ganz kurz, meistens noch vorm Aufstehen, darüber meditiere: Satchinandan Swami, du bist ein Kind der Unsterblichkeit. Ich sage mir das so. Du bist eine ewige spirituelle Seele, ein Teil Krishnas, ein Teil Gottes. Und ich lebe wirklich in diesem Bewusstsein, dass ich im Fahrzeug dieses Körpers lebe oder im Brunnen meines Körpers. Das ist auch nicht besonders schlimm. Also ich habe das eben so dargestellt, dass die Seele so herunterfällt in den Körper. Man kann es auch sehen, dass wir hier diesen Körper haben, um bestimmte Lektionen zu lernen. Nicht? Und dann mache ich mir einfach bewusst, du bist eine ewige spirituelle Seele. Teil von Gott. Und das erfüllt mich schon mit unglaublich viel Glückseligkeit am Morgen. Ich bin von Natur aus ein Morgenmuffel, aber wenn ich so meditiere, dann geht das sofort los. Dann kommt der zweite Schritt. Dann mache ich mir bewusst, dass ich während des Tages der Beobachter, eine beobachtende Position einnehme. Das heißt, ich checke mich einfach. Lebst du jetzt entsprechend deines spirituellen Überzeugung oder wirst du mal wieder gelebt von dem anderen? Und sehr oft ertappe ich, wie der andere so in verschiedenen Verkleidungen so schön bunt angezogen, dass ich ihn nicht sofort entdecke, wieder zu mir gekommen ist und mir auf der Schulter sitzt. Hallo, wir kennen uns doch. Ich hatte dir eigentlich gesagt, du sollst einen gewissen höflichen Abstand nehmen. Ich beobachte also durchaus mein Dasein und checke mich von der spirituellen Perspektive, von wo es so leicht fällt, den Überblick immer wieder aufs Neue zu kriegen. Und die dritte Meditation, die ich wirklich mache am Tag, die mir schon unglaublich viele Fehler erspart hat, ist, dass ich verwirkliche, alles ist unter Krishnas Kontrolle und hat deswegen einen Sinn. Alles, was ich erlebe, ist von Krishna gefügt und ist nicht etwas sinnlos, sondern ist ein kosmisches Orchester, was spielt, damit ich endlich aufwache zu meiner spirituellen Mission, meiner spirituellen Bestimmung. Und aus dieser Meditation, also ich bin eine spirituelle Seele, ich beobachte mich und checke mich und ich versuche zu sehen, wie alles unter Krishnas Kontrolle ist, erhoffe ich mir etwas, was immer wieder aufs Neue festgelegt werden muss. Nämlich das eigene Dharma, die eigene Bestimmung. Wenn wir wissen, was das eigene Dharma ist oder die eigene Bestimmung, dann sind wir in einer sehr, sehr schönen spirituellen, in einem sehr schönen spirituellen Feld. Es sollte jedoch alles, wenn wir unser eigenes Dharma gefunden haben, sollte alles andere abfallen, außer das Dharma. Haribol, ihr seid großartig. Wir holen euch nachher, wenn wir mit den Dias anfangen. Also einsame Klasse, unglaublich. Das wollen wir wirklich anerkennen. Ich möchte abschließen mit diesem eigenen Dharma. Ihr habt bestimmt aus dem Mahabharata schon gehört, da wurden einst Krishna, da wurden die Pandavas und die Kaurava-Prinzen von einem unglaublichen Acharya, dem Dronacharya, unterrichtet in der Kampfkunst. Eines der Disziplinen, die Dronacharya lehrte, war das Schießen mit Bogen. Und die Dronacharya wurde der Kampfkunstguru sozusagen, der Prinzen, auf sehr besondere Art und Weise. Die spielten einmal zusammen und hatten einen sehr kostbaren Ring, den Königsring, sich entwendet und spielt mit dem. Und er fiel dabei in einen ganz, ganz tiefen Brunnen, der ungefähr 50 Meter tief war. Es bestand keine Möglichkeit, den rauszusehen, rauszuholen. Dann setzten sich die jungen Prinzen am Rande des Brunnens hin und klagten und klagten und klagten, bis ein Weiser vorbeikommt und sagte: Was ist? Der Ring ist weg. Wir kommen in ganz große Schwierigkeiten, wenn wir den nicht holen. Daraufhin sagte der Lehrer: Gib mir einen Bogen und 50 Pfeile. Und dann schoss er zack, so gezielt die Pfeile aufeinander, dass er also ein 50 Meter langen, wie soll man das ausdrücken, so einen Stab machte. Und schoss das in den Ring hinein und holte dann den Ring so raus und sagt: Bitte spielt nicht mit Königsring, Prinzen, ihr seid zu jung dazu. Da ging er weiter. Die Prinzen gingen nach Hause und erzählten dem König davon, und der König sagte: Schafft mir diesen Mann herbei, er soll der Lehrer meiner Söhne werden. Und so wurde Dronacharya in den Dienst des Kaurava-Clans gestellt. Nun kam es irgendwann zur Abschlussprüfung. Und in so einer Abschlussprüfung werden immer besondere Lehren vermittelt, auch spirituelle Lehren. Dronacharya sagte zu seinen Schülern: Kommt, ich möchte, dass ihr dort in den hohen Baum den Vogel ins rechte Auge schießt. Das ist ein Holzvogel, den ich angebracht habe. Gut, die Prinzen stellten sich auf und warteten, bis sie aufgerufen wurden. Als erstes sagte Dronacharya zu Duryodhana: So, du schießt als erstes den Pfeil. Wir wollen hoffen, dass du dein Ziel triffst. Sage mir aber, bevor du schießt, was siehst du, o Prinz? Duryodhana sagte: Ich sehe den Baum, ich sehe den Himmel. Ach, sagte Dronacharya, tritt ab, du bist nicht würdig für diese Prüfung, du bist schon durchgefallen. Oder Yudhishthira, was siehst du? Ja, was ich sehe, ich sehe dich. Ach, das ist doch gar nicht der Punkt. Du bist auch schon durchgefallen. Einer nach dem anderen wurde geholt und schließlich wurde Arjuna herbeigeholt. Arjuna, was siehst du? Ich sehe das Auge des Holzvogels. Und, sagte Dronacharya, was siehst du noch? Ich sehe nur das Auge, Guruji, ich sehe sonst nichts. Schau genau, was siehst du? Ich sehe das Schwarze des Auges. Okay, Arjuna, schieß. Und weil Arjuna sich wirklich, der hatte diese Lektion erlernt, sich zu verbinden mit seiner Mission. Er war total konzentriert darauf. Da feuchte natürlich der Pfeil seiner Konzentration. Krishna spricht über dieses Prinzip im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita, und ich will euch ganz kurz darüber vorlesen aus der Gita, dass auch ein Devotee ein Geweihter Krishnas diese Konzentration aufbringen sollte auf die eigene Mission. Der größte Fehler von den Spiritualisten ist, dass sie einfach nicht konzentriert sind auf ihr Dharma, auf ihre Mission, und deswegen so viel Zeit verschwenden und sehr oft erlauben, dass sie von anderen regiert werden. Dieser materiellen Energie, diesem ego-bestimmten Dasein. Soll ich euch mal den Sanskrit-Vers vorlesen? In Sanskrit, wegen der Schwingung. Ein nicht gerade begeisterter Zuspruch, aber ich werde euch das... Wir wollen hören, gut. Vyayasayatmika buddhi ekeha guru nandana bahushaka shanantascha buddhayo vyayasayinam. Diejenigen, sagt Krishna, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben, und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Gurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Hare Krishna. Srila Prabhupada sagt, hatte diesen Text gelesen, als er noch ein Hausvater war, also im Familienleben stand. Seine Kinder waren noch klein und er hat sie eben versorgt, wie ein Hausvater. Und er las zu dem Zeitpunkt so diesen Schloka, diesen Vers, und beschloss, oder sagen wir mal, erinnerte sich dann an seine Lebensmission, die ihm sein eigener spiritueller Meister gegeben hatte, nämlich in den Westen zu gehen und dort Krishna-Bewusstsein im großen Stil zu verbreiten. Er sagte denn später, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur lehrt uns in seinen berühmten Gebeten zum spirituellen Meister: Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya prasadan nagati gotopi. Tyayang stuvang stasya yashyashtri sandhyam bande guru shri charanadamindam. Die Konzentration geht also auf die Mission, die man vom spirituellen Meister erhalten hat. Wenn der spirituelle Meister zufriedengestellt ist, dann ist auch die höchste Persönlichkeit Gottes zufrieden. Und wenn man den spirituellen Meister nicht zufriedenstellt, ist es nicht möglich, auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins erhoben zu werden. Mindestens dreimal am Tag sollte ich deshalb über ihn meditieren und beten, er möge mir seine Barmherzigkeit gewähren. Ihm, meinem spirituellen Meister, erweise ich meine achtungsvollen Ehrbietungen. Prabhupada hat sich damals den Auftrag seines spirituellen Meisters zu Herzen genommen und nichts anderes mehr gesehen als eben diesen Auftrag, das Schwarze des Auges im Geäst des Baumes sozusagen, um in der Mahabharata-Analogie zu bleiben. Und ist dann in den Westen hineingegangen und hat dort das Krishna-Bewusstsein verbreitet, indem er sich einfach seelenruhig mit einer Bongo unter einem Baum in New York gesetzt hat und da angefangen hat, Hare Krishna zu chanten. Und daraus ist so eine internationale Bewegung mit Kastanienallee Nummer 3 geworden. Also, der hat einfach seinen Traum gelebt. Manchmal sagen Leute, also diese Bewegung ist wirklich nicht mit Geld verbreitet worden oder durch absolute strategische Kunstgriffe, sondern, also ihr wisst vielleicht, die Hare Krishnas sind vielleicht die unorganisiertesten Menschen im Universum. Das ist nicht immer einfach. Das geschieht einfach dadurch, dass man sich fixiert auf seine Mission im Dienste Krishnas. Und dann wird diese Mission Wirklichkeit, weil man, es geschieht, wenn man sich nicht mehr regieren lässt durch den anderen, der aber immer ankommen will. Also das ist es magisch, der wird immer versuchen, ach, solltest du nicht mal so wie früher denken? Prabhupada sagt dann aber, was nötig ist für diesen spirituellen Vorgang. Er sagt, der ganze Vorgang hängt jedoch davon ab, dass man vollkommenes Wissen über die Seele jenseits des Körpers besitzt. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches. Also an dieser Verwirklichung, ich bin nicht der Körper, ich bin ein Teil Krishnas, darauf basiert das Ganze, diese spirituelle Wissenschaft der Bhakti. Hare Krishna, ich wünsche euch alles Liebe und Gute, den anderen abzuschütteln in eurem Leben, das falsche Ego loszuwerden, was die Seele einfach mit diesem mit einem Knoten an die materielle Welt und die materiellen Erfahrungen bindet. Und ich wünsche euch alles Gute, ja auch euer Dharma zu erkennen, eure spirituelle Mission, auf die ihr euch dann fixieren könnt und die euch Kraft gibt und auch Enthusiasmus in eurem Leben. Hare Krishna. Hare Krishna.